Wir haben den Text eben schon einmal in der Lesung gehört. Und also ich bin mir sicher, dass für die meisten von euch, okay, wir hören jetzt die Lesung und dann gleitet der Text so vorbei und 5 Minuten später denkt, oh, was war das denn noch? Was war das denn noch für einer? Und ich möchte gerne, Winnie, wenn du die Folie mal eben einblendest, sehr schön, diesen Text noch einmal lesen. Wir können jetzt noch mal drauf gucken. Das hilft uns noch mal, uns das zu vergegenwärtigen. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Jetzt habt ihr diesen Bibelabschnitt ein zweites Mal gehört und ihr habt ihn mit euren Augen verfolgen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Wort jetzt doch haften geblieben ist. Dass wenn wir jetzt in der Runde fragen würden, hey, was habt ihr denn noch davon behalten? Aber ehrlich gesagt, wenn jetzt einer in der Lage wäre, diesen Text so zu bringen, so nach dem Motto, okay, ich erzähle dir mal ganz kurz, was drinsteht, also das wäre ein ganz schlauer. Das wäre ein ganz schlauer, weil dieser Text, der ist also sehr komplex. Boah, dass du denkst, oh Mann, ist die Bibel manchmal kompliziert? Verstehe ich das überhaupt? Und ich habe euch jetzt noch mal ein paar Dinge betont in diesem Text, denn tatsächlich ist es so, das ist ein sehr anspruchsvoller, radikaler Text. Und dieser Text ist geschrieben von jemandem, der Leuten was geschrieben hat, um zu sagen, wisst ihr was? Ihr seid jetzt ja schon ein paar Jahre Christen. Noch nicht so lange. Man vermutet vielleicht 2 Jahre, nachdem die Gemeinden da in Ephesus gegründet worden sind. Und ich muss euch jetzt nochmal unbedingt schreiben, was sich denn da ereignet hat, als ihr Christen geworden seid. Das muss ich euch unbedingt schreiben. Das ist super wichtig, dass ihr das wisst, was denn da tatsächlich passiert ist. Und ich will euch das mal schreiben, das ist tatsächlich extrem. Ihr wart, aus Gottes Sicht wart ihr tot und ihr seid dann ins Leben gekommen. Christus hat euch neues Leben gegeben. Also ich meine, einen krasseren Kontrast gibt es nicht. Ihr wart wirklich tot aus Gottes Sicht und dann hat Christus euch neues Leben gegeben. Extrem. Dann sollt ihr wissen, etwas, wo ihr immer dran denken müsst. Also immer. Das geht ja gar nicht zu steigern. Also was sollte man noch häufiger machen als immer? Das ist sozusagen andauernd. Ihr sollt immer dran denken, eure Rettung verlangt ihr allein der Gottesgnade. Also allein Gottes Gnade. Also nichts anderes. Also nur Gottes Gnade hat das bewirkt, dass ihr vom Tod ins Leben gekommen seid. Und diese ganz doll betonten Wörter, die habe ich eben so ein bisschen fett gestrichen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch von hinten sehen könnt. Ich switch jetzt mal zu Vers 7. Dass Gott in Christus für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade gezeigt hat. Also für immer. Also da ist etwas in Christus geschehen, das hat für alle Zeit, Klammer auf, und Ewigkeit, seine Gültigkeit. Da ist etwas passiert in Christus, das ist durchgängig für alle Zeiten. Und wir gehen jetzt nochmal weiter. und gucken uns nur noch mal diese extrem zugespitzten Formulierungen an. Denn nur durch seine unverdiente Güte, also durch nichts anderes, nur durch das, was in Jesus geschehen ist, seid ihr vom Tod gerettet worden. Durch eigene Leistung könnt ihr nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich auch überhaupt niemand, wirklich niemand, irgendwie etwas einbilden auf das, was er da empfangen hat. Das ist ausschließlich ein Geschenk. Also niemand, keiner von damals, keiner von uns, niemand kann sich irgendwie etwas darauf einbilden, dass er an dieser Stelle so von Gott berührt worden ist. Es ist allein Gottes Werk. So, jetzt habe ich euch diese ganz ausdrücklich betonten Dinge nochmal so ins Lampenlicht gerückt. Also, dass ihr nochmal seht, okay, also dem geht es wirklich darum, etwas ganz, ganz Wesentliches, etwas super Entscheidendes aufzuzeigen. Wenn ihr jetzt den Vers, den Bibelabschnitt nochmal als Ganzes denkt und ihr geht nochmal ein bisschen zurück hinter das, was ich jetzt eben so beleuchtet habe und ihr sagt, oh, wie habe ich denn den Text gehört, als Siegfried den gelesen hat? Wie habe ich den denn gehört, als Manfred den das erste Mal gelesen hat? Und ich frage dich, hat dich dieser Text berührt oder hat er dich vielleicht auch beunruhigt? Hast du irgendwie gedacht, ups, und wo bin ich denn da in dem Ganzen? Oder hat er dich begeistert, dass du gesagt hast, boah, also das ist ja wirklich, da schwingt mein Herz, da jubel ich innerlich. Als ich diesen Text gelesen habe, und ich war ja vor längerer Zeit schon eingeladen und habe dann schon mal geguckt, oh, was ist denn für ein Bibeltext für die Predigt vorgegeben? Habe ich den gelernt und gedacht, naja, das ist auch irgendwie gut. Ne, also, okay. Ne, also, der unterstreicht so ein bisschen das, ja. Also, ich kenne den christlichen Glauben nun schon seit vielen Jahrzehnten. Ich habe den auch in meiner Familie kennengelernt, meine Herkunftsfamilie, meine Eltern waren Christen. Also, das kenne ich irgendwie, das ist klar, ja, natürlich. Aber so richtig begeistert war ich nicht. Also, ich dachte, boah, das ist ja ein Hammertext, also, dass ich über den predigen darf. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja so irgendwie ein bisschen wie die Theorie des Glaubens. Na gut, das ist auch gut zu wissen, aber das ist so richtig bei mir im Leben, hat das nicht gezündet. Und dann fiel mir Thorsten ein. Thorsten ist ein Mitarbeiter bei uns. Und Thorsten, der ist 30 Jahre alkoholabhängig gewesen. Und dann hat er Jesus kennengelernt. Der war schon in einer, ach, der war in so vielen Therapien. Und der war zu der Zeit, als er Jesus kennengelernt hat, war er trocken. Mal wieder trocken. Und dann hat er erlebt, wie Jesus ihn vom Tod ins Leben gebracht hat. Und ihr hättet den sehen sollen. Ihr hättet den sehen sollen. Der war wirklich, eher, also wenn man den sah, dachte man, oh, mehr tot als lebendig. Und wenn ihr Thorsten heute sehen würdet, ihr würdet ihn nicht erkennen. Also ich finde es schade, dass ich keine Bilder von ihm habe. Wie er vor, ich glaube, 7 Jahre war es. Ja, Anke ungefähr, 7 Jahre. Also ihr hättet es sehen müssen. Der sah aus wie der wandelnde Tod. Und jetzt hat er eine Spannkraft im Gesicht. Jetzt hat er eine Freude. Und das, was er erzählt ist, Manfred, ich bin so dankbar, dass Jesus mir Leben gegeben hat. Ich sehe jeden Tag mehr. Jesus, der gibt mir so eine Freude in meinem Leben. Boah, alles ist anders geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so leben kann, wie ich heute lebe. Und das ist für mich ein wandelndes Wunder, dieser Mann. Und der strahlt etwas wider von dem, was Jesus in einem Leben an verändernder Kraft entwickeln kann, wie jemand vom Tod ins Leben kommen kann. Und das ist für mich ja nur ein Beispiel. Das ist für mich etwas ganz anderes. Thorsten kann etwas erzählen von dieser Gnade. Wenn ihr mal die Kinder gesehen habt, wie die hier ihre Buchstaben sortiert haben, ja, es ist immer so, mit den Schildern konnten die nichts anfangen. Ich meine, da waren alle Buchstaben dabei. Erstmal waren die Buchstaben in der verkehrten Reihenfolge, aber den Kindern sagte das nichts. Aber selbst als sie in der richtigen Reihenfolge waren, haben die Kinder gedacht, naja gut, das muss wohl irgendwie für die Erwachsenen sein. Aber Siegfried, deswegen fand ich das gut, dass du noch was extra mitgegeben hast. Ne? Dass sie nicht nur für uns irgendwas gespielt haben. Aber was können wir als Erwachsene wirklich damit anfangen? Was können wir damit anfangen? Und ich bin dankbar, dass dieser Text für mich selber auch in der Vorbereitung an Strahlkraft extrem gewonnen hat. Und das möchte ich euch in einem späteren Teil nochmal kurz erläutern, worin für mich diese Strahlkraft besteht. Davor möchte ich euch aber noch sagen, dass dieser Text wie ein Abschnitt ist aus einer anderen Welt. Der passt gar nicht in unsere Zeit. Der spiegelt gar nicht etwas wider von dem, was in unserer Zeit, was in unserer Gesellschaft auf der Tagesordnung ist. Gnade. Wie stellt sich das in unserer Zeit dar? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft zutreffender beschrieben ist, wenn wir sagen, das ist eine gnadenlose Gesellschaft. Und das können jetzt nicht diejenigen beantworten, die sagen, ach, weißt du was, Manfred, mir geht's gut. Na, ich habe einen guten Beruf oder ich habe gutes Einkommen, ich bin gesund und so weiter. An dieser Stelle müssen wir die anderen fragen. An dieser Stelle müssen wir die fragen, die an dieser Stelle eben nicht sagen, okay, alles im grünen Bereich, sondern die sagen, boah, das Leben, das ist echt schwer. Und wie viele Menschen das betrifft und wie zunehmend Menschen davon betroffen sind, dass das Leben schwer ist, das ist mir tatsächlich erst in der Recherche auch zu unserer Predigt nochmal so vor Augen geführt worden. Ich will euch mal so ein paar Dinge nennen von dem, was sich in unserem Land, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft zurzeit ereignet. Es gibt eine extreme Zunahme stressbedingter und depressiver Erkrankungen. Also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. 9 von 10 Leuten, also ich konnte es gar nicht glauben, aber als ich die Statistik gesehen habe, das sind wirklich nachgewiesene Zahlen, 9 von 10 sagen, boah, mein Beruf, der stresst mich richtig. Leistungsdruck, Zeitdruck, Erwartungsdruck. Und ich weiß das, wie sehr Menschen wirklich geplagt sind, auch aus den vielen Gesprächen, die ich im Zusammenhang des Dünnhofs führe. Wie die Realität aussieht in unserer Zeit. Was heißt denn Stress? Stress heißt, ich muss das schaffen. Aber ich weiß nicht wie. Ich muss das schaffen. Aber das kann ich gar nicht schaffen. Und ich weiß, da gibt es keine Gnade am Ende, sondern da gibt es Forderungen. Du musst liefern. Wenn du nicht lieferst, bist du draußen. Und jeder von uns weiß, was bedeutet, unter so einen Druck zu geraten. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Dass ihr wisst, da sind Erwartungen, die an euch gestellt werden. Und dass ihr in Bedrängnis kommt, wenn ihr den Eindruck habt, ihr könnt diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Ihr schafft das nicht. Wie oft sagen wir Leute, boah, Manfred, mein Leben ist so voll. Ich muss dies, ich muss das, ich muss dies. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles auf den Weg bringen soll. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich abgemeldet. Jeder zweite Deutsche, das ist eine Studie aus dem Deutschen Ärzteblatt, jeder zweite Deutsche ist Burnout gefährdet? Also ich meine, Burnout ist ja nun so ein Sammelbegriff für Syndrome, die Menschen zeigen, die einfach das nicht schaffen, was sie meinen, schaffen zu müssen oder was sie schaffen sollen. Und die daran einknicken. Jeder Zweite. Ich meine, wir müssen jetzt hier mal durchzählen. 1, 2, nur sage ich nicht, ob die Geraden oder die Ungeraden. Aber jeder Zweite ist Burnout gefährdet. Mehr als die Hälfte aller Deutschen haben Schlafstörungen. Also ich war überrascht. Ich meine, ich gehöre zu der anderen Hälfte. Warum auch immer. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, ich bin ja selbst schockiert von diesen Zahlen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Jemand, der in einem Wissen von Gnade lebt, okay, alles klar, der kann auch schlafen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, okay, alle, die jetzt nicht schlafen können, aber ich will euch nochmal aufzeigen, wo an dieser Stelle ein Weg zu finden ist. Auch denjenigen, die Schwierigkeiten haben mit dem Schlafen. Ich will nochmal einen kurzen Blick werfen darauf, in was für einer Zeit wir leben. Einmal im Jahr habe ich das Vorrecht, mit einem Team von 20 jungen Leuten zwischen 18 und 30 ein paar Tage zu gestalten, das heißt Zukunftswerkstatt, für junge Leute zwischen 18 und 30. Na, also das Team ist genauso in demselben Alter, wie die, für die das ist. Da kommen dann 100 junge Leute Teilnehmer an. Und ich bin jetzt so der Begleiter dieses Teams. Und die erzählen mir schon in den letzten Jahren immer, boah, wir müssen unbedingt auch eine Gesprächsgruppe, einen Workshop anbieten zum Thema Druck aus den sozialen Netzwerken. Denke ich, oh Mensch, also mit den sozialen Netzwerken, klar, Facebook und Instagram und so weiter, aber wieso Druck aus den sozialen Netzwerken? Verstehe ich gar nicht. Ich meine, gut, ich bin nicht bei Facebook und bei Instagram, da bin ich nur ein Nutzer, aber wieso Druck? Und dann haben die mich da mit reingenommen und haben mir erklärt, warum das für sie so einen Druck auslöst. Die jungen Leute, die sind natürlich alle mit ihren Smartphones unterwegs oder womit auch immer, aber in der Regel, und sind auch auf Facebook und müssen auf Facebook ein Profil von sich erstellen. Das ist aber nicht ein normales Passbild, so wie im Ausweis oder sowas. Und da steht nicht Manfred Pagel so und so und so und so, sondern da ist erstmal ein richtig cooles Bild. Richtig cool. Und dann sind da richtig coole Bilder drin, am besten noch mit irgendwie ganz coolen anderen Leuten. Und dann musst du auch richtig gute Klamotten dabei haben. Und dann musst du auch richtig schreiben, boah, das war wieder richtig cool. Ich war auf da und da und dann war ich da und da und dann habe ich den gesehen und vielleicht sogar noch ein Bild mit einem Star. Also dann wärst du ganz weit vorne. Und das mag uns Ältere jetzt ein bisschen komisch vorkommen, aber für die Jüngeren ist das ganz normal. Die wollen richtig, richtig gut rüberkommen. Ich meine, wir Älteren wollen ja auch gut rüberkommen. Das an sich ist ja nicht schlecht, oder? Also nur auf dieser sozialen Netzwerkschiene ist es so, da bastelst du an deinem Bild und dann vergleichst du dich mit den anderen. Und das Entscheidende ist, dass du immer gut drauf bist, und eigentlich noch ein bisschen angesagter dich darstellst, als das bei den anderen rüberkommt. Und dann bist du richtig gut. Denn du hast ja ganz viele Freunde, die sehen das ja immer alles. Und zwar im Sekundentakt sehen die das alles, was du für ein cooler Typ bist und wie gut du die Sachen drauf hast und wie gut du rüberkommst und was du für Leute kennst und so weiter. Junge Menschen zerbrechen daran, weil sie den Eindruck haben, da kann ich nicht mehr mithalten. Ich habe mir nicht mehr das Geld für die Klamotten. Ich habe nicht mehr das Geld für die Reisen. Ich bin gar nicht mehr angesagt. Und wenn dann auch noch Leute da reinschreiben und sagen, was bist du denn für ein Loser? Dann fangen junge Menschen an, das zu glauben. Also für die Älteren übersetzt, was bist du denn für ein Versager? Das schreibt man sich da rein, weil natürlich derjenige, der den Spruch abgibt, raushängen lässt, ich hab's drauf. Und ich drück dir jetzt mal so richtig einen rein. Das ist kein Witz. Das ist auch nicht irgendeine kleine Stierblüte, sondern das ist die Welt, in der wir leben. Ich könnte genauso von den älteren Menschen erzählen, wie oft sie sich an den Rand gedrängt fühlen, missachtet fühlen. Ich könnte euch erzählen von der Familienwoche Spezial, wo zum Dünhof zu einer Woche Familien eingeladen werden, mit behinderten Kindern zu kommen. Und was das für eine Not ist, dass die Eltern mitbekommen, mein Kind kann nicht das, was die anderen Kinder können. Und wie spannungsvoll das ist. Und wie sie selber erstmal ein Ja dazu finden müssen, dass an dieser Stelle nicht zählt, was das Kind kann, sondern dass es zählt, was das Kind ist. Nämlich ein Mensch, der von Gott geschaffen und geliebt ist. Und wie schwierig das ist, an dieser Stelle mit so einer Situation zu leben und wie sehr das Mitleid der anderen auf diese Eltern einströmt, im Sinne von, ach, ihr Armen, eure Kinder können ja nicht zur Schule gehen, das ist aber schade. Und das ist kein Trost, sondern das ist irgendwie ein ganz herbes Mitleid. Weil rüberkommt, hey, richtig gut sind wir doch drauf, wenn wir richtig was können. Und richtig gut sind doch unsere Kinder, wenn sie richtig was können. Und die Kinder, die nichts können, ja, die sind ein Problem. Das ist alles andere als Gnade. Und wenn ich jetzt einen Ausflug gemacht habe und etwas betrachtet habe in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, dann ist es so, dann möchte ich gerne noch mal einen Schritt weitergehen, weil nämlich diese Frage nach der Leistung auch sich in einem frommen Gewand zeigt. Auch unter uns Christen ist das verbreitet, dass wir denken, boah, ich kriege das mit dem Glauben auch nicht so richtig hin. Boah, ich wollte eigentlich mehr in der Bibel lesen. Ich müsste eigentlich mehr beten. Ich müsste doch eigentlich, also wenn ich so richtig glauben würde, Mensch, dann müsste ich doch viel mehr spüren von diesem tollen Gefühl. Ich erzähl's den anderen auch lieber gar nicht. Ich will ja auch keinen blöden Eindruck machen. Aber wir sind selber in dieser Schleife drin, dass wir meinen, wir müssten da was schaffen, wir müssten da was machen, auch als Glaubende. Aber wir merken, boah, das kriegen wir nicht so richtig hin. Oder andersrum, ist es nicht so, dass wir oftmals auch die links und rechts neben uns in unseren Gemeinden unter dieser Überschrift betrachten, dass wir sagen, Mensch, wieso arbeitet der eigentlich nicht mehr mit? Also der hat es wohl noch nicht so richtig verstanden, wie das im Glauben geht. Oder wieso sind denn aus der Gemeinde jetzt so wenige hier im Allianz-Gottesdienst? Na, aus unserer sind ja ganz viele, ne? Aber jetzt also von der und der Gemeinde nur so ein paar. Was ist das denn? Und gehört sich das nicht eigentlich richtig für so einen ordentlichen Christen, dass wenn man einmal im Jahr schon einen Allianz-Gottesdienst hat, dass auch alle da sind? Oder ich weiß nicht, ob du selber davon betroffen bist, aber ob dir das vielleicht auch selbst durch den Kopf geht, dass du denkst, Mensch, also wenn der, aber das kann doch wohl nicht sein. Der will Christ sein und dann macht er sowas? Nee. Und dann findest du vielleicht sogar noch einen, mit dem du das teilen kannst. Und sagst, Mensch, hast du schon gehört, was der da, also das kann doch wohl nicht angehen, ne? Der will Christ sein? Das gibt's doch gar nicht. Nee, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Das ist ein Denken, dass wir meinen, okay, du musst jetzt aber auch bringen. Du musst jetzt aber auch liefern. Und wenn du nicht lieferst, ja, dann mache ich mir so meine Gedanken. Und dann finde ich auch noch andere, mit denen teile ich auch noch meine Gedanken. Und der denkt das auch, dass das so auch nicht richtig ist. Wenn wir uns wiederfinden in solchen Aussagen, dann gehören wir zu den Menschen, die vergessen haben, dass sie von Gottes Gnade leben, dann ist es ein Zeichen, dass da etwas auf der Strecke geblieben ist. oder dass sie etwas noch gar nicht in der Tiefe erkannt haben. Weil Gottes Gnade an dieser Stelle eins klar macht, wer in Gottes Gnade lebt, für den ist jede Art von Überheblichkeit oder Besserwisserei aufgelöst. Die hat da keinen Platz. Die kann da nicht stattfinden. Denn wir haben das in dem Text gelesen, wie extrem das ist. Dass du glaubst, ist einzig und allein etwas, was Gott dir schenkt. Und wenn das ein Geschenk von Gott ist und du nichts dazu beigetragen hast, dann ist es nicht so, dass es einen Raum gibt, in dem du dann aber auf andere guckst und sagst, Moment mal, so geht's aber nicht. Wie leben wir als Christen diese Gnade? Wie leben wir darin, dass wir uns dessen gewiss sind, uns daran freuen und an dieser Stelle Gott dankbar sind für das, was er initiiert und umgesetzt hat? Ich möchte versuchen, euch das in einem Bild anschaulicher zu machen. Was das bedeutet, dass Gottes Gnade eine überwältigende Größe hat. Also etwas, was nicht zu überbieten ist. Wo man sagt, boah, also da kannst du nur stehen und staunen. Also das ist eine angemessene Reaktion. Noch ist das Ganze ja doch relativ abstrakt, dass wir sagen, okay, Gnade, ja klar, Gott ist uns gnädig, ja, ja, ja. Aber wie kann das wirklich greifbar und konkret werden? Eins, was in Gottes Gnade mitschwingt, ist, dass Gott ein unbedingtes, also ein ohne Bedingung zu dir Ja sagt und sagt, boah, weißt du was? Dich habe ich von Herzen lieb. Du bist ein Schatz für mich. Zu dir sage ich zutiefst Ja. Du bist ein wunderbares Geschöpf. Du bist einzigartig. Du genügst. Du bist absolut, absolut kein Versager, sondern du bist ein wunderbares Geschöpf. Ich, Gott, will von dir gar nichts. Ich will nicht, dass du irgendetwas leistest. Ich will nicht, dass du etwas erfüllst, um mit mir zusammen zu sein, sondern ich komme dir entgegen. Ich habe mich zu dir auf den Weg gemacht. Ich habe alles getan und eingesetzt, damit wir zusammenkommen können. Gott möchte mit jedem von uns in dieser engen Verbindung leben. Das ist sein Herzensanliegen, dass er sagt, ich möchte mit dir leben, und zwar, weil ich dich so toll finde. Und da denkst du jetzt vielleicht, Mensch, also so toll bin ich doch gar nicht. Also wenn Gott wüsste, dass ich nicht so toll bin, dann würde er natürlich anders denken. Aber ich meine, der Gedanke ist ein bisschen verwegen, dass du Gott unterstellst, dass er nicht genau wüsste, wie du drauf bist. Also niemand weiß besser, wie du drauf bist. Und zwar auch in den schlechten Dingen, die kein anderer von dir kennt. Auch in den Abgründen, die kein anderer von dir kennt. Gott kennt dich doch in der Weise, wie du bist. Und Gott sagt, boah, ich möchte nichts mehr als mit dir zusammen sein. Weil du so bist, wie du bist. Nicht, weil du alles toll machst, sondern er guckt durch das, was wir machen und nicht machen, durch und sieht uns als Person, sieht uns als Mensch. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier macht. Wenn zwei Leute zueinander Ja sagen. Also ich stelle mir mal so ein Brautpaar vor, was hier reinkommt. Und dann kommen die hierher und ich denke mal, vielleicht knien die sich hier hin. Und wenn die dann sagen, okay, wir sagen für ein Leben lang zueinander ja, dann sind die danach verheiratet. Und dann sind die eins und ein Ehepaar. Und ich bitte euch, das mal vorzustellen, dass an dieser Stelle Gott hier reinkommt. Er kommt hierher und dann wird er gefragt, wird Gott gefragt, willst du dein ganzes Leben lang mit dieser Person, und da könnte ich jetzt mal euch eintragen, mit dieser Person für immer zusammen sein wollen. Willst du das? Und da sagt Gott, jo, will ich. Will ich. Und der steht hier und sagt, hey, neben mir ist noch ein Platz frei. Und Gott sagt nicht, naja gut, also ich warte mal, was der andere sagt. Na, ich bin mal gespannt. Also wenn der will, will ich auch. Nein, Gott geht da in Vorlage. Gott geht in Vorlage und sagt, okay, also eins will ich schon mal klar sagen. Wir haben noch nicht alles, ich weiß noch nicht genau, wie du drauf bist. Ich weiß nicht genau, was du sagen wirst. Aber eins will ich dir schon mal sagen. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Durch dick und dünn. In allen Situationen deines Lebens möchte ich an deiner Seite sein. Das ist mein tiefster Wunsch, weil ich sage, boah, mit dir, mit der Frau, mit dem Mann möchte ich durch dick und dünn das ganze Leben teilen. Da lege ich mich drauf fest. Und da sage ich nicht, ich muss mir den erstmal ganz genau angucken, sondern den habe ich mir schon angeguckt. Den kenne ich. Das ist der Mensch, den ich geschaffen habe. Und da weiß ich, in dem Leben ist einiges passiert. Und da ist auch jetzt noch einiges in Schieflage. Das ändert aber überhaupt nichts an meinem Wunsch, an meinem Willen, an meinem Anliegen. Ich möchte mit dir das Leben teilen. Ich möchte mit dir von morgens bis abends, 365 Tage im Jahr, zusammen sein. Und dann denken wir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da einer zu mir sagt, boah, ich möchte nichts mehr als mit dir zusammen sein. Immer? Wirklich? Dann sagt Gott, ja, wirklich. Immer. Denn das ist das, was von mir ausgeht. Ich habe das als, deswegen habe ich alles eingesetzt in Jesus, dass wir zusammenkommen können. Alles das, was an Trennung da ist, was gar nicht so zu mir passt, zu Gott passt, das habe ich für bedeutungslos erklärt. Das schiebe ich an die Seite. Und da sage ich nicht, jetzt musst du aber erstmal und jetzt musst du aber erstmal, sondern sage ich, das habe ich schon alles durch. Das habe ich schon alles geklärt. Mein Anliegen, mein Herzenswunsch ist es, mit dir zusammenzuleben. Und nochmal, in allen Lebenssituationen deines Lebens. So hat sich Gott auf unsere Seite gestellt. Und es ist nicht so, dass wir irgendwas dazu beigetragen haben, dass Gott das will und dass er das in Gang gesetzt hat, sondern das ist alles von Gott ausgegangen. Und wir dürfen uns da einklinken, wir dürfen Teil davon sein. Und das ist ein extremes Geschenk. Ihr müsst euch das mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Da ist jemand, der jeden Augenblick, auch in diesem Augenblick, das Beste für dich will. Da ist jemand, der dich so unterstützt, der dir so nahe kommt, wie kein Mensch das kann. Und ich meine, wir wünschen uns manchmal oft den Support, die Unterstützung von Menschen, aber Gott hat an dieser Stelle gesagt, hey, Achtung, ich möchte dich unterstützen. Ich sage ja zu dir. Das ist noch verlässlicher als das, was der treueste Mensch tun kann. Das ist noch kraftvoller, ist noch durchgängiger. Gott lässt dich von gar nichts abhalten. Gott lässt dich von gar nichts abhalten an dir und mir. Und deswegen versteck auch gar nichts, sondern an dieser Stelle lass dich einladen. Lass dich einladen von dem Gott, der so ungeteilte Herzenswärme für dich hat. Das Ganze wird Auswirkungen im Leben zeigen. In dem Vers 10, den wir gelesen haben, steht, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Es geht nicht darum, dass wenn wir jetzt Christen geworden sind, dann kommt sozusagen der christliche Leistungskatalog. Und dann müssen wir auch richtig gut sein, dann müssen wir richtig das machen, müssen wir das machen, müssen wir das machen. Nein, hier wird uns vor Augen geführt, du kannst gar nichts machen. Aber auch wirklich gar nichts, damit Gott sich zu dir stellt. Absolut nichts. Aber Gott hat Sachen vorbereitet. Und die möchte er gerne mit uns umsetzen, auf die Bahn bringen. Da möchte er gerne mit uns rangehen an Sachen. Da sollen Sachen passieren, wodurch andere Menschen gesegnet werden. Und wir selber sind selbst auch die Gesegneten da drin. Das ist alles andere als, okay, und jetzt kommt so der christliche Leistungskatalog. Nein, den gibt es bei Gott gar nicht, den christlichen Leistungskatalog, weil er selber nur möchte, dass wir mit ihm das machen, was er schon vorbereitet hat und wo er mit dabei ist und mittendrin ist. Wo es null Überforderung gibt und wo es null gibt und das musst du jetzt hier und das musst du jetzt da und sieh mal zu, dass du das klar kriegst. Null davon. Und ich will euch was sagen, wenn wir das leben, dann werden wir auch gut schlafen können. Dann werden wir auch freier, Ansprüche anderer an uns zurückzustellen, um zu sagen, hey, Achtung, ich will nochmal hinhören, was zählt wirklich? Wo fällt das Entscheidende in meinem Leben? Und deswegen denke ich, eigentlich müsste Gott aufgenommen werden oder Christus oder ein Leben mit Jesus in das Präventionsprogramm der Krankenkassen. Weil das super wäre, an dieser Stelle zu sagen, hey, wo ist der ganze Stress denn richtig in Arbeit? Richtig in Arbeit ist der Stress bei Gott, der uns den abnimmt und der sagt, hey, an dieser Stelle, deine Leistung, ich schätze dich unendlich, aber nicht aufgrund dessen, was du leistest, sondern wie und wer du bist, wer du im tiefsten bist. Und wenn du nicht schlafen kannst, dann empfehle ich dir eins, dann suche Gott. Dann streck dich aus nach ihm. Und wenn du nicht weißt, wie du mit dem Stress umgehen sollst in deinem Leben, dann suche Gott. Und wenn du das schon probiert hast, dann suche jemanden, der dir dabei helfen kann, Gott zu finden. An dieser Stelle ist das eine Einladung zum Leben, die Gott ausspricht, die durch nichts zu überbieten ist. Amen.